Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 10. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen. Heute Abend geht es um das Thema dieses Buches, Mut über sich hinaus wachsen. Und unser Gast ist der Autor dieses Buches, das ist Dr. Andreas Dick. Er ist Psychologe und Psychotherapeut in freier Praxis in Zürich und er hat vor diesem Buch ein Buch über Psychotherapie und Glück geschrieben und jetzt eben über das Thema Mut. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Andreas Dick.
Ich freue mich auch, vielen Dank, Herr Dr. Köpp.
Von Zürich angereist sind, um uns über dieses spannende Thema einen Abend lang zu unterhalten. In der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich ein schönes Zitat gefunden von Wladimir Jankelevich, der sagt, man muss mit dem Anfang beginnen und der Anfang von allem ist der Mut. Ich denke, ein solcher Satz gefällt Ihnen.
Der gefällt mir sehr gut, ja. Es gibt auch den Satz von Demokrit, war der, und der hat gesagt, am Anfang steht der Mut und am Schluss steht das Glück. Um auf das Glück noch zu kommen, das Sie vorhin kurz erwähnt haben. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, sagt so ein bisschen was aus über das Geheimnis, das im Mut drin liegt, dass mutiges Handeln dann oft mehr Glück oder Glücksfähigkeit vielleicht ermöglicht.
Interessant ist ja auch, dass Mut nicht nur individuell ganz wichtig ist und am Anfang steht, sondern auch in unserer westlichen Geistesgeschichte, Kulturgeschichte steht ja der Mut ganz am Anfang. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, hat Immanuel Kant geschrieben und das wurde der Wahlspruch der sogenannten Aufklärung, die unsere Kultur ja zutiefst prägt. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, schreibt Immanuel Kant. Sie schreiben, Mut ist der Schrittmacher für alle anderen Tugenden. Und das möchte ich wörtlich zitieren. Erst der Mut macht aus unseren Idealen und Werten erlebbare Wirklichkeit. Nur durch den Mut ist es möglich, sich aus Ängsten und Abhängigkeiten zu befreien, sich liebend anderen Menschen hinzugeben, existenzielle Krisen zu bewältigen, echt und unverstellt zu leben und nie aufzuhören, an seine Träume und an das Gute zu glauben. Der Mut gibt uns die Kraft, das Richtige zu tun. Wenn ich einen solchen Satz oder solche Sätze lese, dann denke ich, der Mut ist also offenbar unverzichtbar für ein gutes, für ein gelingendes Leben.
Ich denke ja, weil wie das ein bisschen ausgedrückt wird in diesem Satz, den Sie da zitiert haben, wenn wir ganz viele hehre Ideale haben oder sagen wir, wenn wir sogar irgendwelche anderen Tugenden haben, wie zum Beispiel Weisheit oder Klugheit und im entscheidenden Moment fehlt dann der Mut, sich dieser Tugend zu bedienen oder es fehlt dann der Mut, wenn es darauf ankommt, sich auf diese Ideale zu berufen, die man hat und die vielleicht dem Leben eine gute Richtung geben können. Und wenn der dann fehlt, ja, was ist dann mit diesen Idealen und mit diesen Tugenden, die man vielleicht hat, mit diesen Charakterstärken auch, wenn man nicht, wenn es darauf ankommt, vielleicht eben unter schwierigen Umständen, dann auch wirklich diese auch benutzt und die gebraucht und dann eben sich wagt, vielleicht seines eigenen Verstandes zu bedienen, statt dass man jetzt unbedingt eine vorgegebene Bahn einschlägt und man merkt, ich sollte jetzt eigentlich das Richtige tun und macht es dann vielleicht trotzdem nicht. Also wie gesagt, ich denke, es nützt letztlich vieles nichts, das man hat, viele Gaben im Leben, wenn man nicht den Mut hat, die auch zu benutzen, wenn es darauf ankommt.
Ohne Mut kommen die Gaben, die Stärken, die Fähigkeiten, die oder eben auch unsere Ideale, unsere Werte, die wir haben, nicht zum Blühen.
Genau.
Ich habe noch ein anderes Bild für mich gefunden. Ich habe vor kurzem erst den ersten Zopf meines Lebens gebacken und habe so gestaunt, wie mit der Hefe der Teig aufgeht und der Zopf dann auch so wunderbar wird und das ganze Haus hat so schön geduftet. Und ich habe mir gedacht, der Mut ist offenbar auch so etwas wie die Hefe für unseren Lebenskuchen. Mhm. Erst mit dem Mut entsteht das und werden wir das, was wir gerne sein möchten.
Ich finde das ein schönes Bild mit der Hefe. Es gibt auch noch das Bild aus der Chemie, vom Enzym, das dann eben diese Reaktion ermöglicht. Und der Mut, der stellt das Enzym dar, aber es braucht natürlich noch andere Dinge. Also der ist halt so ein bisschen eben der Katalysator, das Enzym, die Hefe, genau.
Jetzt sind Sie beruflich als Psychotherapeut tätig. Ist für einen Psychotherapeuten der Mut etwas Besonderes wichtig oder in der Psychotherapie? Oder eben die banale Frage, warum haben Sie sich mit diesem Thema befasst? Warum hat Sie das so fasziniert?
Also es sind so ein bisschen zwei verschiedene Fragen. Warum habe ich mich mit dem beschäftigt und ist es wichtig für den Psychotherapeuten? Ich bin überhaupt auf den Mut gekommen, weil ich habe mich während längerer Zeit meiner beruflichen Tätigkeit mit Angststörungen beschäftigt, insbesondere bei Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Ich war 3 Jahre in den USA und habe eigentlich nur dieses Gebiet erforscht, jetzt mit Therapie, Gruppen, Einzeltherapie von Angststörungen und auch ein bisschen Forschung dazu. Und habe dann eigentlich gemerkt, wir sprechen immer von Angst und dass es wichtig ist, sich den Ängsten zu stellen. Das ist so ein wichtiges therapeutisches Prinzip in der Angstbehandlung. Und irgendwie fehlte für mich so ein bisschen eben dieser Mut. Also eigentlich sprach man über den Mut, ohne jetzt den Mut explizit zu nennen. Und ich fand das immer ein bisschen seltsam, dass in der ganzen Psychologie der Mut so wie irgendwie ein rosaroter Elefant ist, der im Raum steht, aber niemand spricht davon. Nur irgendwie indirekt eigentlich. Und ich habe dann gedacht, ja, das wäre doch mal ganz interessant, statt immer nur zu schauen, was ist Angst und wie kann man sich mit den Ängsten auseinandersetzen, wie könnte man mutiger werden und wäre das dann nicht vielleicht schon ein bisschen die Lösung, um mit den Ängsten umzugehen. Das war eigentlich so der Auslöser, sage ich jetzt mal, warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin.
Wenn ich Sie da unterbrechen darf, oder das zeigt ja auch ein gewisses Umdenken in der Psychotherapie, die ja lange Zeit auch eher wie die Medizin auf das Krankhafte, auf das Pathologische fixiert war. Und der andere Blick ist ja, dass man auch sagt, man kann ja eben das Gesunde anschauen, man kann die Ressourcen anschauen.
Genau. Es gibt auch eine Bewegung in der Psychologie seit 1990 ungefähr, die nennt sich positive Psychologie. Das ist so ein Forschungsprogramm, könnte man sagen, innerhalb der Psychologie. Und die Leute, die sich damit auseinandersetzen, die wollen eben dieses alte klinische Störungsparadigma ein bisschen durchbrechen und erforschen jetzt eigentlich wieder ein bisschen neu die alten Tugenden, die man schon aus der Philosophie kennt, wie eben ja, Glück, Weisheit, jetzt auch Mut, solche Dinge. Und die Hoffnung ist dann auch, dass eben das nicht nur so die Kehrseite des klinischen Blicks ist, sondern dass man daraus auch noch mehr gewinnen kann, dass das die Perspektive erweitert, wenn man jetzt bewusst auf das Positive schaut. Nicht nur, dass man Störungen wegmachen will, sondern auch, dass man die Lebensqualität zum Beispiel erhöhen will.
Sie haben vorhin die Angst angesprochen und ich denke, dass die meisten von uns ja auch Mut als die Gegenkraft oder das Gegenteil von Angst auffassen. Und bei der Veranstaltung vor einer Woche, da ging es ja um Angst. Jürgen Stepin hat über das Thema gesprochen, Angst durchleben, Freude gewinnen. Und ich habe mir gedacht, dieses Gespräch kann im ersten Teil auch wie eine Art Fortsetzung dieses Abends sein, zumal das dritte Kapitel im Buch Mut von Andreas Dick heißt »Mutig Ängste überwinden«. Und dabei möchte ich auch jetzt etwas ausführlicher, etwas länger verweilen. Sie schreiben, Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen, die jährlich Millionen Menschen weltweit das Leben unnötig schwer machen. Jetzt ist meine Frage, warum machen Angststörungen das Leben unnötig schwer. Ja.
Deshalb, weil diese Angst, die Menschen mit Angststörungen befällt, oder diese Ängste, die sie haben, entweder stark übertrieben sind, sodass man sagen könnte, sie erfüllen nicht mehr die Funktion, die sie eigentlich erfüllen sollten, nämlich vor realistischen Gefahren zu schützen. Die sind derart stark übertrieben, dass man sich viel mehr einschränken lässt, als es eigentlich realistisch gesehen notwendig wäre. Und das andere ist, dass eben diese Ängste sich auch auf Dinge beziehen, die eigentlich überhaupt gar nicht gefährlich sind. Also wenn man sich dann tatsächlich den Ängsten aussetzen würde, könnte man feststellen, dass da passiert überhaupt gar nichts oder es ist überhaupt nicht so schlimm, wie ich mir das gedacht habe. Und deshalb eben unnötig, weil man einen zu hohen Preis bezahlt. Man lässt sich zu stark einschränken und die Angst erfüllt nicht mehr diese Schutzfunktion, für die sie eigentlich gedacht ist, biologisch, sondern es ist viel zu übertrieben.
Jetzt denkt man aber gerade, wenn man Angst hat, die Angst schützt mich vor Gefahren, die Angst macht mein Leben sicherer.
Ja, das stimmt natürlich schon. Also wenn wir alle gar keine Angst hätten, würden wir irgendwie blind auf die Straße rausrennen und irgendwie sonst irgendwelche Gefahren eingehen, die vielleicht völlig tollkühn wären. Das Problem ist nur, dass bei der Angststörung man sich oftmals einen Bereich des Lebens so herausgreift, man schaut dann wie mit der Lupe drauf und macht dann alles, was damit zu tun hat, zu etwas unglaublich Gefährlichen. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, das ich noch ganz interessant finde. Ich habe im Moment einen Patienten und der hat unglaubliche Angst, dass er in einen Gerichtsprozess verwickelt werden könnte. Und er arbeitet als Patentanwalt und ist täglich damit beschäftigt, dass er so Patente beurteilen muss und kann dann je nachdem entscheiden, ja, das Patent wird angenommen oder nicht. Und denkt dann aber immer, ja gut, wenn ich es jetzt so mache, dann könnte das passieren, dann könnte ich irgendwann mal angeklagt werden. Zerbricht sich den Kopf und bei ganz schweren Fällen hat er tagelang wirklich massive, auch so vegetative Störungen, ist in einer solchen Angst drin.
Also Schwitzen, Durchfall, Schlafstörungen.
Genau, dass er denkt, also ich könnte hier in den USA angeklagt werden für diese Entscheidung, verliere dann meine ganze Existenz. Aber er denkt zum Beispiel nicht, ja Gott, ich könnte jetzt heute von einem Straßenbahn überfahren werden oder ich könnte heute in Nacht einen Herzinfarkt erleiden. Das sind auch alles Dinge, die passieren können, oder? Und trotzdem greift er sich so etwas raus und hat dann nur dort diese Angst. Und das ist sehr oft so bei Angststörungen, wo man dann zuschaut und sich fragt, ja, warum gerade das, oder? Und warum ist da die Angst so übertrieben im Vergleich zu dem, was man erwarten würde, was passiert?
Das führt uns zu der Frage, es gibt auf der einen Seite reale Ängste und übertriebene Ängste, reale Gefahren, übertriebene Gefahren. Aber die Frage ist, wie unterscheidet man das? Ja. Was ist wirklich eine reale Gefahr und drum eine vernünftige Angst? Und was ist eine übertriebene Gefahr und drum eine sinnlose Angst? Genau. Kann man das überhaupt unterscheiden?
Das ist oft schwierig, wenn Sie eben an solch übertriebenen Ängsten leiden, weil Sie denken dann, ja, das könnte ja schon passieren, oder? Man kann es ja nicht ganz ausschließen. Das Problem ist, dass man lernen muss, mit dem Risiko zu leben. Also man muss eigentlich lernen, dass wir ständig Risiken ausgesetzt sind. Und ich würde jetzt mal sagen, am besten stellt man sich die Frage, besteht hier und jetzt, da wo ich mich gerade befinde, eine imminente Gefahr für mich an Leib und Leben oder an meiner Existenz. Also bin ich jetzt gerade betroffen von der Angst, von der wirklichen Gefahr? Und das kann man meistens ziemlich klar beantworten. Da sagen sogar die meisten Leute mit Angststörungen, ja, jetzt gerade nicht, aber. Und das Aber ist dann das Problem. Man sagt, ja gut, wenn das und das passieren würde, dann könnte es schon kommen. Und das zeigt schon, es geht nicht um eine momentan existierende reale Gefahr. Es wird irgendwas gedanklich herbeigeholt, das man eigentlich mit allen möglichen Dingen tun könnte im Prinzip. Also die Frage ist für mich, besteht hier und jetzt aktuell eine reale Gefahr? Bin ich da irgendwie an Leib und Leben bedroht momentan?
Ich denke, dass durch diese unterschiedliche Einschätzung, was real und eingebildet ist, viele Konflikte entstehen, also zum Beispiel in Partnerschaften oder auch zwischen Eltern und Kindern. Also eben, Partnerschaft, nehmen wir jetzt einmal das Klassische, auch wenn es ein Klischee ist. Die Frau fürchtet sich vor etwas, der Mann nicht. Mhm. Und der Mann sagt, das ist ja ein Blödsinn, du bildest es nur ein. Aber die Frau hat ja wirklich Angst. Das kann natürlich auch umgekehrt sein. Der Mann fürchtet sich vor etwas und die Frau hat keine Angst. Mhm. Und man merkt dann immer, man versteht das nicht. Oder ein typischer Konflikt zwischen Eltern und Kindern. Die Eltern haben Angst, der Bub oder das Mädle lernt zu wenig und dadurch ist sein schulischer Erfolg gefährdet und er wird dadurch natürlich auch keine Arbeitsstelle kriegen und überhaupt sein ganzes Leben wird schief gehen, während natürlich das Kind sagt, lass mich endlich in Ruhe, ich mache eh genug.
Ja, genau. Also es ist also oft.
Wie kommt man da auf einen grünen Zweig, wenn die Einschätzung so unterschiedlich ist, wie gefährlich oder bedrohlich etwas ist?
Es ist eben oft so, dass man sich da eigentlich nicht einigen kann, weil ob das jetzt bedrohlich ist oder nicht, hängt sehr stark mit den eigenen Bewertungen zusammen. Und ich finde es auch schwierig, wenn man jemanden auf diese Art die Angst ausreden will. Ich finde viel sinnvoller, wenn man zum Beispiel die Frage stellt, fühlst du dich irgendwie eingeschränkt durch deine Angst? Fühlst du dich irgendwie belastet in deinem Lebensvollzug? Macht die Angst dich weniger glücklich, weniger zufrieden, als du sein könntest? Und wenn dann die Antwort ist ja, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dort anzugreifen und zu schauen, ja, könnte man dieser Person helfen, Erfahrungen zu machen, die jetzt in Richtung Mut gehen würden? Wo man jetzt zum Beispiel sagt, ja gut, ich will jetzt mal wirklich selber herausfinden, ist das wirklich gefährlich oder nicht? Und wenn jetzt jemand sich fürchtet, also die Ehefrau zum Beispiel, fürchtet sich, weiß nicht was, ich nehme jetzt was Banales relativ von Spinnen oder so, Spinnenphobie, und merkt dann, ja, wenn ich Spinnen anschaue, die krabbeln nicht gleich in meinen Mund rein, wie ich vielleicht befürchte, oder die beißen nicht oder so. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, merkt die Person da vielleicht selbst, da ist was ein bisschen übertrieben. Da muss ich jetzt nicht mich so absichern dagegen, wie ich vielleicht gedacht habe. Deshalb finde ich es immer hilfreicher, statt zu argumentieren, gefährlich oder nicht, mir so, ja, können wir schauen, dass du vielleicht Erfahrungen machst, könntest du dir das vorstellen, dich gewissen Gefahren auszusetzen und zu schauen, passiert denn wirklich das Gefürchtete oder nicht? Und oft geht es dann auch nur bei schweren Ängsten eben mit therapeutischer Anleitung, weil für die Angehörigen das dann schon fast ein bisschen viel ist, so diese ganze Begleitung da anzubieten. Aber es kann schon unterstützend auch helfen.
Aber das Ausreden, das bringt nichts, wenn man sagt, eben du musst keine Angst haben. Also das ist ja gar keine Angst. Also eben Argumente nützen bei einer Angststörung sehr wenig.
Nein, die prallen meistens dann ab. Ja. Also auf diese Art, oder weil der sagt dann vielleicht, ja, ich erlebe es eben anders. Für mich ist es gefährlich. Es könnte schon passieren. Oder also ich finde es dann besser, wenn man versucht, Menschen zu ermutigen, eben wirklich zu schauen, ja, könnte ich nicht viel entspannter leben ohne diese Ängste, statt dass man unbedingt dagegen jetzt argumentiert.
Ich denke da an eine Erfahrung, die ich ab und zu mit meinem Schwager in den Bergen mache. Der ist in den Bergen sehr sicher und sehr stark, während ich sehr ängstlich bin. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn ich irgendwo wirklich Schiss habe, dass ich mich nicht da hinüber traue, wenn er dann sagt, also wir machen das und er sichert mich auch entsprechend, dann geht es und nachher ist natürlich ganz ein tolles Gefühl, auch wenn vorher das Herz ganz verrückt klopft.
Das ist ja immer so eigentlich beim Mut, dass man könnte sagen, man handelt trotz der Angst. Oder Leute denken dann manchmal, um mutig zu sein, muss ich zuerst meine Angst verlieren und dann könnte ich es schon machen. Das geht nicht, weil dann macht man es nie. Das Problem ist, dass man macht das mit der Angst. Also genau wie Sie eben dann jetzt über diese gefährliche Passage vielleicht rübergehen und merken, ja, es schlägt das Herz, ich spüre die Angst, aber ich gehe trotzdem, also handeln trotz der Angst, der erlebten Angst. Man kann das abkoppeln, man kann das Verhalten abkoppeln von der subjektiven Bewertung, von diesen körperlichen Symptomen und dann sagen, ja gut, ich erlebe es jetzt halt als Angst, ob das übertrieben ist oder nicht, mach's aber trotzdem. Und damit man das trotzdem tut, braucht es eben, wie jetzt Ihr Schwager das offenbar schon ein bisschen therapeutisch macht und kann, braucht es hilfreiche Ermutigung, Anleitung, auch wirklich das Ernstnehmen der Angst, oder? Also nicht, was man sagt, ja, hör doch auf und so, jetzt mach's einfach, sondern
du nicht so blöd,
oder? Sondern man sagt dann, ja, schau, das und das sind die Gefahren, wenn man aufpasst und so. Es ist dann oft viel leichter, sich darauf einzulassen als ängstlicher Mensch, wenn man merkt, ich darf diese Angst zeigen, ich fühle mich ernst genommen darin, kann aber trotzdem mit dieser Anleitung mich schrittweise an die gefühlte Gefahr heranwagen. Das ist eigentlich auch das Prinzip, das man dann in der Psychotherapie anwendet. Ist eigentlich genau das Gleiche.
Auch eine Begleitung, eine Ermutigung, die hilft, dass man eine schwierige Situation besser besteht.
Genau.
Sie schreiben, die wichtigste innere Stärke, die von Angststörungen zu befreien vermag, ist der Mut. Ebenso wie Sie das jetzt erklärt haben. Und Sie haben dann im Buch hier zwei ganz interessante Beispiele. Das eine Panikattacke und das andere eine außereheliche Affäre, also ein sogenannter Treuebruch oder ein Ehebruch oder wie immer man das nennt. Und bleiben wir vielleicht einmal bei diesen Beispielen. Da unterscheiden Sie zwischen aktivem und passivem Mut. Was heißt aktiver, was heißt passiver Mut an diesen beiden Beispielen?
Ich versuche das genau an diesen Beispielen zu erläutern. Nehmen Sie an, jemand hat eben so eine, man kann dem Herzphobie sagen oder Panikattacke und erlebt dann plötzlich auf der Straße diese Gefühle, die da auftreten, das Gefühl, ich werde ohnmächtig, ich breche zusammen. Und weil das so beunruhigend ist, geht man dann mit der Zeit immer weniger auf die Straße oder immer weniger in Situationen rein, wo einem das wieder passieren könnte, weil man es dann auch peinlich findet. Jetzt, der aktive Mut ist, wäre ein gutes Beispiel dafür, wenn ein solcher Mensch dann trotz dieser Angst wieder in diese Situation reingehen würde und sich sagen würde, ja gut, also ich habe gemerkt, eigentlich sterbe ich nicht, ich habe mich abklären lassen, es ist nichts Organisches, es ist eigentlich nicht gefährlich, ich mache es jetzt trotzdem und merke dann zunehmend, dass er sich vielleicht entspannen kann, dass vielleicht auch die Störung wieder kommt, aber dann auch wieder vergeht. Er lässt sich immer weniger einschränken. Und das ist so das, was wir vorher so ein bisschen besprochen haben. Da besteht der aktive Mut darin, sich in eine Gefahr hineinzubegeben, könnte man sagen. Oder man könnte das auch vergleichen, ganz klassisch mit Angriff im Schlachtfeld. Oder das ist so dieser aktive Wagemut, so drauf los, rein jetzt. Und der passive Mut, der ist auch sehr wichtig, der besteht nicht unbedingt darin, dass man jetzt sich in eine schwierige, als gefährlich empfundene Situation hineinbegibt, sondern man hat den Mut, eine bereits eingetretene Widerwärtigkeit zu ertragen. Und man könnte auch sagen, sich mit der auseinanderzusetzen, die zu akzeptieren, da irgendeinen Weg zu finden. Da wäre jetzt das Beispiel, das ich erwähnt habe im Buch, eine außereheliche Affäre. Das ist schon passiert, oder? Das ist schon passiert und man hat jetzt vielleicht die Befürchtung, oh Gott, wie geht es weiter in meiner Beziehung? Ich könnte so tun, als ob nichts passiert wäre, einfach so ganz normal weiterleben. Vielleicht trotzdem die Angst, das könnte wieder vorkommen. Stattdessen wäre vielleicht der passive Mut der, dass man sagt, gut, ich setze mich mit dieser Widerwärtigkeit auseinander, ich ertrage das, ich schaue, was kann man da machen, können wir vielleicht zusammen anschauen, ja, warum ist das passiert, was steckt da dahinter, brauchen wir irgendwie Beratung oder irgendwelche solche Dinge. Also man nimmt dann wie etwas Unangenehmes auf sich und eigentlich ist diese Art des passiven Mutes, etwas ertragen, das schon eingetreten ist, fast noch schwieriger. Das wurde vor allem auch von den Kirchenvätern betont im Mittelalter, die eigentlich den passiven Mut höher einschätzen. Das ist auch so der Mut des Märtyrers, der dann diese ganze Widerwärtigkeit, die Gefangennahme, also des christlichen Märtyrers und des möglichen Todes dann auf sich nimmt für den Glauben. Das wurde zum Beispiel von Thomas von Aquin sehr betont als große Qualität, dieser passive Opfermut oder dieser Mut, etwas zu erdulden, das man als unangenehm, als widerwärtig erlebt.
Beide Formen, der aktive und der passive Mut, haben aber Folgen für die seelische Gesundheit, für die Entwicklung, nämlich gute Folgen.
Sie haben dann gute Folgen, wenn die Angst übertrieben ist, muss ich einschränkend sagen, was meistens der Fall ist. Also wenn man merkt, ja, Gut, ich sehe das nicht vom christlichen Mut, das ist noch ein Kapitel für sich, aber wenn man merkt, ja, ich habe diese Panikattacke bewältigen können, es wurde immer weniger schlimm, dann ist es ein Zeichen dafür, die Angst war übertrieben, ich kann auch wieder auf die Straße und ich sterbe nicht daran, oder? Und das ist meistens so bei den Ängsten oder bei der Ehesituation merkt man, wir haben uns auseinandergesetzt mit diesem Treuebruch, wir haben das besprechen können, es vielleicht konnte da irgendwie die schlimmen Dinge, die er dann erlebt hat, auch ausgesprochen werden. Ich bin zuversichtlich, dass es positiv weitergeht. Dort hat es positive Folgen eigentlich. Man wächst ein Stück über sich hinaus, wie ich im Buch geschrieben habe. Die einzige Situation, wo der Mut nicht unbedingt zu einer Abnahme der Ängste führt, ist dann, wenn man wirklich immer wieder in ganz gefährliche Situationen reingeht, die dann wirklich gefährlich sind. Zum Beispiel diese Piloten im Zweiten Weltkrieg, die Bomberpiloten, die dann immer wieder rausfliegen mussten, die dann immer wieder Bomben abwerfen mussten und die dann immer wieder der Gefahr ausgesetzt waren, abgeschossen zu werden. Und tatsächlich ist es so, dass, ich habe das im Buch ausgerechnet, irgendwie über 20 Einsätze nur noch ein ganz kleiner Prozentsatz dieser Piloten überlebt hat. Und da ist es eigentlich so, dass die Angst nicht abnimmt, weil es wirklich gefährlich ist. Also es ist nicht so, dass man merkt, aha, ich kann es ja wagen, es passiert ja gar nichts. Es ist eher so, uff, ich bin noch gerade mal weg, heil davon bekommen, oder? Und das ist natürlich ein Stück eine andere Situation, als wenn Sie an irrationalen Ängsten leiden.
Ich habe da auch ein schönes Zitat gefunden, das dazu passt, zu diesem aktiven und passiven Mut. Das heißt, der Mut wächst mit dem Wagen und die Angst mit dem Zagen.
Ja, das ist ein schönes Zitat. Es könnte von mir sein.
Es ist von Syrus Pupilius. Aha,
ja. Okay. Es gibt ein ähnliches von Seneca, der sagt, es ist nicht schwer, weil wir es nicht wagen, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Mhm, ja.
Also einfach, der Mut würde bedeuten, seelisches Wachstum, Entwicklung. Die Angst wächst mit dem Zagen, wie es hier heißt. Das würde bedeuten, und das wäre jetzt das andere, das Gegenstück zum aktiven und zum passiven Mut, nämlich die Vermeidung. Mit der sinnlosen Vermeidung steigt die Angst.
Genau. Ich kann das vielleicht an einem Bild noch erklären, das ich auch im Buch verwende. Es stammt nicht von mir, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern von einem gescheiten Menschen, der über die Angst geschrieben hat, der vergleicht die Angst mit einer Burg. Und zwar mauert man sich ein in einer festen Burg eigentlich und versucht sich gegen alle möglichen Gefahren abzuschotten. Und je mehr man dann über die Gefahr nachdenkt, desto höher muss dann die Burg gebaut werden, damit dann auch noch gegen diese Eventualität man abgesichert ist. Das Problem ist dann, dass im psychischen Erleben, je mehr man sich absichert oder je mehr man vermeidet, dann tatsächlich sich wieder mit der Realität auseinanderzusetzen, desto bedrohlicher erscheint dann die Angst hinter der Burg quasi, also das Ungeheuer, das draußen vor der Burg lauert. Jetzt besteht eigentlich die ganze Bewegung hin zum Mut und weg von der Angst darin, dass man anfängt, diese Burg schrittweise abzubauen. Also man verzichtet auf Sicherheiten, man sagt sich, okay, ich gehe hier dieses Risiko ein, ich setze mich dem aus, ja gut, soll es passieren. Und im schlimmsten Fall dann lasse ich dann irgendwie, diese Zugbrücke runter und dann stelle ich mich diesem Ungeheuer, das da draußen lauert. Also man sagt dann eigentlich, gut, Schicksal, mach mit mir, was du willst, ich setze mich dieser Gefahr aus. Und merkt dann plötzlich, je mehr man das macht, plötzlich läuft dann das Ungeheuer von einem selber weg und man rennt dem Ungeheuer hinten nach, statt umgekehrt, oder? Also wenn man es schafft, aus dieser Burg irgendwie auszubrechen und diese Sicherheiten abzubauen, merkt man, ich kann mich entspannen, es ist gar nicht so gefährlich, aber es braucht eben den Mut, auf diese selbstgebauten Sicherheiten zu verzichten.
Also die sinnlose Vermeidung, die Absicherung, der Rückzug führt paradoxerweise gerade zum gegenteiligen Ergebnis. Die Ängste werden eher mehr, es entstehen neue Ängste, statt dass die Ängste kleiner werden.
Genau, es entsteht dann sogar eine Angst vor der Angst, oder? Wenn man so gewohnt ist, sich abzusichern gegen alle möglichen Gefahren, hat man schon riesengroße Angst, wenn dann plötzlich irgendwo wieder nur ein bisschen Angst auftreten könnte. Also das dort ist man dann eigentlich so weit, dass man sagen kann, da entsteht eine chronische Angst und das braucht unbedingt jetzt irgendwo einen Zugang, eine Behandlung auch.
Gibt es auch eine sinnvolle Vermeidung, also etwas, was man gerne als Feigheit bezeichnet?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und zwar ist es ja so, dass es tatsächlich Gefahren gibt im Leben, oder? Und dass es auch reale Gefahren gibt. Zum Beispiel dieser mutige Mann, der mit seinem Leben bezahlt hat in Deutschland, der da Jugendliche in der U-Bahn vor irgendwie Schlägern schützen wollte und dann selber leider zu Tode kam in der Situation, war wahrscheinlich sehr mutig, muss sich aber fragen, ja, war es auch klug in dem Moment oder war es wirklich das Richtige? Die Angst hat schon eine wichtige Funktion im Leben, dass man eben wirklich auch schaut, ja, will ich mich, kann ich mich dieser Gefahr aussetzen oder nicht? Und es gibt schon auch reale Gefahren im Leben, also ich möchte nicht so tun wie hier, wie jetzt einfach alles völlig ungefährlich wäre. Und deshalb gehört für mich zum Mut diese Klugheit. Also das ist so eine dieser fünf Komponenten, die ich da ein bisschen herausgearbeitet habe, dass man sich wirklich überlegt auch, was sind die Risiken, welchen Preis muss ich bezahlen, wenn ich nicht mutig bin, welchen Preis muss ich bezahlen, wenn ich mutig bin. Und da kann es sein, dass man am Schluss herausfindet, ja gut, es ist ein wirkliches Risiko, aber vielleicht kann ich was gewinnen, wenn ich es trotzdem mache. Also zum Beispiel irgendeine reale Gefahr, wie schütze zum Beispiel jemanden, der mir wichtig ist. Denken Sie jetzt an Japan zum Beispiel, da ist jemand irgendwie alleine auf einem Haus, dass ein Unwetter passiert oder so, ist alles überschwemmt. Und ich wage mich jetzt zu dieser Person raus, um die zu retten und riskiere dabei vielleicht mein eigenes Leben. Das ist hochgefährlich, ist aber vielleicht doch das Richtige. Und es ist immer sehr schwierig, das allgemein zu beantworten, was ist jetzt richtig und falsch. Es braucht dann oft eben ein eigenes Abwerten dieser Vor- und Nachteile des Mutigseins.
Also die Klugheit ist schon etwas Wichtiges. Die braucht Wichtiges. Es
unbedingt, ja. Mhm.
Und auch eben die Erkenntnis, dass es nicht um Mut um jeden Preis geht, dass der Mut nicht immer und unbedingt die beste genau. Variante ist, sondern es kann auch manchmal gut sein, feige
zu Absolut. Sein. Und das hat der Peter Ustinov, dieser englische Schauspieler, schön ausgedrückt, der hat gesagt, Feigheit beruht oft auf guten Informationen. Also das steckt eben ein Stückchen Wahrheit drin, wenn man klug abwägt und dann schaut, ja, was sind die Gefahren, aber was könnte ich gewinnen? Was für eine Hoffnung habe ich, wenn ich mutig bin? Kann es sein, dass man merkt, in der Situation bleibe ich jetzt lieber auf der sicheren Seite, vielleicht in einer anderen Situation merke ich dann, es zieht mich zum Mutigsein hin. Das ist auch nicht immer gleich, je nach Situation.
Feigheit beruht auf guten Informationen. Das Gegenteil wäre, dass man ja manchmal beim Mut sagt, das ist eigentlich gar kein Mut, sondern das ist Dummheit. Eben wenn jemand nicht informiert ist, nicht genau. abwägt, nicht klug ist und meint, es sei mutig, aber eigentlich ist eher Dummheit.
Genau, man könnte dann sagen, das ist der Übermut, oder? Also auf der einen Seite des Mutes steht der Übermut, ein zu viel des Zutrauens und ein zu wenig Berücksichtigen von Gefahren. Auf der anderen Seite steht quasi der Untermut, könnte man sagen, oder die Feigheit, ein zu starkes Berücksichtigen der Risiken, zu wenig Selbstvertrauen, zu wenig Hoffnung, dass es gut kommt. Und in der Mitte ist der Mut, der eben wie so ein bisschen der goldene Mittelweg ist zwischen zu leichtsinnig und zu vorsichtig.
Andreas Dick, können Sie uns sagen, was den Mutigen vom Ängstlichen unterscheidet? Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der mutig ist und einem, der ängstlich ist?
Das könnte ich vielleicht beantworten mit diesen fünf Komponenten des Mutes, die ich im Buch herausgearbeitet habe. Und zwar braucht es eben zunächst diese kluge Einsicht, dass man was gewinnen könnte, wenn man mutig ist. Der Ängstliche, der überlegt sich das vielleicht gar nicht oder kommt zum falschen Schluss. Es braucht eine Hoffnung, dass man was gewinnen kann, wenn man mutig ist, zum Beispiel mehr Freiheit, mehr Lebensqualität. Der Ängstliche hat diese Hoffnung nicht. Der denkt, ich kann das nicht oder es wird nur schlimmer nachher. Es braucht einen freien Willensentschluss. Das ist klar, wenn man gezwungen wird, etwas zu tun, ist es nicht Mut, sondern vielleicht Gehorsam. Es braucht auch, ich habe Ihnen gesagt, die Liebe zum Guten. Das ist vielleicht noch wichtig, dass man könnte ja sonst denken, ja, es ist auch mutig, jemanden umzubringen, oder? Weil das ist ziemlich gefährlich, das kann schief kommen und das ist auch mit großer Angst verbunden, wenn man das tut. Es ist aber trotzdem für mich nicht Mut, weil die Liebe zum Guten fehlt. Man macht etwas eigentlich aus Schlechtigkeit raus, aus Zerstörung heraus. Das ist jetzt vielleicht nicht so sehr eine Unterscheidung zu der Angst, sondern eher jetzt zu Tollkühnheit. Aber was vor allem den Mutigen vom Ängstlichen unterscheidet, ist, dass eben der Mutige sich in die Höhle des Löwen wagt. Und ich habe auf dem Titelbild hier habe ich diesen Löwen genommen, das stammt von einer Tarotkarte, die heißt die Kraft oder eben Fortitudo auf Lateinisch, das, was auch Mut bedeutet. Und Mutige, die begeben sich in die Höhle des Löwen oder die schauen dem Drachen ins Auge und setzen sich diesem subjektiv empfundenen Risiko aus, während dem Ängstliche sagen, nein, um Gottes Willen, da gehe ich sicher nicht rein, da lehne ich dankend ab.
Also es ist nicht so, dass der Mutige keine Angst hat und der Ängstliche hat Angst,
nein.
Sondern es ist der Unterschied, wie man mit der Angst umgeht.
Genau, der Mutige, der handelt trotz der Angst, könnte man sagen, und der Ängstliche, der handelt nicht wegen der Angst.
Ich darf Sie daran erinnern, Jürgen Stepin hat das ja auch ganz zentral in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt, dass er gesagt hat, mit der Angst leben, das ist eine zivilisatorische Schlüsselqualifikation und dass Angstfreiheit eigentlich ein falsches, ein illusorisches, ein utopisches Ziel ist. Und er hat auch darauf hingewiesen, es geht eigentlich immer um die Regulierung der Angst. Also man soll nicht zu viel und man soll nicht zu wenig Angst haben. Aber nicht denken, eben Mut wäre jetzt Angstfreiheit.
Genau.
Das wäre falsch.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein übertriebenes Bild, das uns so aus Hollywood-Filmen irgendwie oft von der Leinwand dann her vermittelt wird, dass die mutigen Helden, die kennen überhaupt keine Furcht oder die sind völlig furchtlos. Das finde ich oft ein bisschen ein schräges, ein falsches Bild des Mutes, dass eben auch dann dem Mut gar nicht so gerecht wird.
Jetzt möchte ich einen Sprung machen. Also das war eines dieser Kapitel, das im Buch beschrieben ist, mutig sich den Ängsten stellen, mit den eigenen Ängsten umgehen. Das sechste Kapitel heißt mutig existenzielle Krisen bewältigen. Und auch das scheint mir ganz wichtig und von großer lebenspraktischer Bedeutung. Zunächst einmal, was sind existenzielle Krisen? Was erleben solche Menschen, die mit existenziellen Krisen zu Ihnen kommen?
Das können jetzt wirklich die verschiedensten Dinge sein. Ich finde oft, was dann diesen Situationen gemeinsam ist, ist, dass man irgendwo das Gefühl hat, der Boden ist mir unter den Füßen weggezogen worden. Ich fühle mich wie nicht mehr ich, nicht mehr im gewohnten Ich. Es ist fast wie, ich bin im luftleeren Raum. Es kann zum Beispiel ausgelöst werden durch den Verlust einer nahestehenden Person, auch Verlust einer Beziehung beispielsweise oder Kündigung am Arbeitsplatz. Man hat wie diese Perspektive, diese Ziele, die man hatte und diese auch die gewohnten Dinge, die einem lieb und teuer sind, sind plötzlich weg oder etwas davon hat sich grundlegend verändert und das fühlt sich eben oft so an, wie wenn irgendwie der Boden unter den Füßen weg wäre. Es ist so ein Gefühl der Verunsicherung, oft auch der Ohnmacht. Das ist oft auch ein Gefühl, das da herrscht und auch der Unkontrollierbarkeit.
Krankheit gehört sicher auch
Krankheit
dazu im Sinn von Verlust von Gesundheit.
Genau, körperlichen Krankheiten.
Ja, also einfach all das, was uns bisher Sicherheit gegeben hat oder das Leben getragen hat, eben beruflich oder beziehungsmäßig oder eben von der körperlichen Konstitution her, das ist plötzlich weg.
Genau.
Und das löst diese große Angst aus. Ja, da ist die Frage, welche Rolle spielt der Mut. Ich möchte noch kurz etwas einfügen. Es wird ja heute oft ganz schnell, wenn man von Krisen spricht, Krise als Chance gesehen. Aber eben, es wird auch immer darauf hingewiesen, Krise bedeutet ja Gefahr und Chance. Und ich denke, man muss auch realistischerweise darauf hinweisen, die Krise ist eben nicht nur eine Chance, sondern man kann an der Krise natürlich auch zerbrechen. Man kann zugrunde gehen. Es ist also wirklich eine große Gefahr.
Eine Möglichkeit,
ja.
Auf jeden Fall. Ja. Also es gibt dann eigentlich immer so diese, würde ich fast sagen, drei Wege. Der eine ist, es wird aus der akuten Krise eine chronische Krise. Das wird dann irgendwie so, manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Das ist sicher eine ungünstige Entwicklung. Dann gibt es im schlimmsten Fall wirklich ein Zugrundegehen, also bis hin zum Suizid. Zum Glück ist das die Ausnahme, aber es ist natürlich auch eine Realität. Und dann gibt es vielleicht als dritter Weg, dass vielleicht wirklich das Wachsen an der Krise oder irgendwie das für sich erarbeiten eine neue Lebensperspektive, auch ein bisschen eine neue Identität vielleicht, damit wieder dieser Boden unter den Füßen langsam wieder heranwachsen kann.
Sie beschreiben das ja sehr ausführlich, dass wir jetzt in dieser Ausführlichkeit nicht erläutern können im Rahmen dieses Gesprächs, aber vielleicht doch zwei, drei wichtige Punkte, Eigenschaften hervorheben, was es braucht, um an einer existenziellen Krise nicht zu zerbrechen, sondern sie zu bestehen und vielleicht sogar sich weiterzuentwickeln. Ein erster Punkt, den Sie erwähnen, ist Geduld. Geduld, ja. Die auch, ja, Geduld, langer Atem.
Ja, ich bin grundsätzlich ein sehr ungeduldiger Mensch und habe das vielleicht fast ein bisschen eigentherapeutisch da reingeschrieben. Also ich habe oft, merke ich dann, wenn ich irgendwie mich nicht wohlfühle, wenn irgendwas ist, vielleicht nicht gerade eine existenzielle Krise, aber doch, es ist etwas, was mich herausfordert, dann möchte ich es am liebsten, dass schon erledigt ist. Ich glaube, wir kennen das alle und gerade in existenziellen Krisen denkt man dann oft, mein Gott, es wird ja nie besser, oder? Und hat dann vielleicht die Perspektive von, ja, jetzt geht es mir schon 2-3 Monate so schlecht. Wenn man natürlich dein ganzes Leben dann betrachten würde, würde sich das schon etwas relativieren. Und aus dem Blickwinkel der Ewigkeit, vielleicht wäre das vernachlässigbar, diese kleine Krise, die sich da abspielt. Aber es braucht dann doch, wenn man drin ist, die Geduld, dass man irgendwo auch es schafft, einfach mal zu warten und zu schauen, ja, was entsteht da? Entsteht da irgendwie ein Impuls in dieser Richtung? Entsteht ein Impuls in dieser Richtung? Dass man sich auch Zeit gibt, die Dinge zu verarbeiten. Wir sind heute leben in einer so gedrängten Zeit, da muss immer alles gleich erledigt sein, müssen irgendwelche Ergebnisse vorliegen und bei wirklichen existenziellen Krisen braucht es eben auch die Geduld, dass man sich wirklich auf jetzt besinnt darauf, was vielleicht einem wirklich wichtig ist, auch auf die zugrunde liegenden Werte, dass man auch vielleicht auf Menschen vertraut, dass man auch Hilfe sucht, dass man da auch nicht gleich aufgibt, wenn es nicht sofort jetzt eine Wunderlösung gibt. Also ich finde, Geduld ist sicherlich etwas, da kommt man fast nicht drum herum jetzt bei existenziellen Krisen.
Die Geduld, der lange Atem kommt ja in unserer schnellen Hochgeschwindigkeitsgesellschaft natürlich unter die Räder, weil man immer glaubt, alles muss ganz schnell gehen. Eben am besten natürlich, man nimmt ein Medikament und dann ist man wieder topfit und alles ist vorbei. Und man hat dann oft den Eindruck, eben nur ich selber schaffe das nicht, nur ich selber brauche so lang. Darum denke ich, ist einfach auch wichtig, das zu sagen, existenzielle Krisen, eben wie eine Krankheit, wie eine Scheidung, wie der Verlust eines lieben Menschen, das braucht wirklich viel Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen und man kann nicht innerhalb kurzer Zeit wieder so funktionieren und so weitermachen wie bisher.
Das braucht sehr viel Zeit. Ich habe das leider selber erlebt, vielleicht ja als kleiner Einschub. Ich habe letztes Jahr meinen Vater verloren, weiß etwa jetzt ein Jahr her, und ich habe gemerkt, diesen Prozess, in dem man da reinkommt, dass es am Anfang wirklich so wie ist, das Gefühl, also wie soll das jetzt weitergehen? Also ich kann mich nicht mehr auf das abstützen, was ich gewohnt bin. Und ich habe gemerkt, es hat bei mir jetzt wirklich ein Jahr gedauert, bis ich so sagen konnte, ich kann das akzeptieren, ich kann mich irgendwie auch versöhnen damit. Es hat vielleicht bei allem Leid auch etwas Gutes, weil er war lange Zeit krank und vielleicht ist es für ihn auch eine Erlösung, es geht ihm vielleicht besser jetzt. Und ich habe gemerkt, diese Einsicht, ich kann das annehmen. Also das, dieses Annehmen können, das braucht Geduld, bis man das kann. Und da darf man sich auch nicht jetzt zwingen dazu, dass man findet, ja, jetzt gut, ich muss jetzt wieder funktionieren, es muss wieder gehen. Das geht einfach nicht. Es braucht Zeit, bis sich diese Prozesse ereignen können. Und ich habe bei mir gemerkt, es kam dann plötzlich dieses Akzeptieren können. Das war wie ein Moment, der umgeschlagen ist von einer Situation in die andere, dass ich gemerkt habe, vor einer Minute konnte ich es noch nicht akzeptieren, jetzt kann ich es akzeptieren. Und es war ganz seltsam, diese Erfahrung zu machen, dass sich da plötzlich was ereignet.
Aber bis dahin hat es eben ganz lange gedauert.
War sehr schwierig. Ja.
Sie schreiben noch etwas, was in unserer heutigen Zeit irgendwie selten gesagt wird oder quer zum Zeitgeist steht. Sie sagen, es braucht Mut zum Durchhalten und meinen, das beruht auf der Überzeugung, dass man sich einer Prüfung unterzieht oder einer Prüfung unterzogen wird. Könnten Sie diesen Gedanken noch erläutern? Mut zum Durchhalten?
Ja, da muss ich ein kleines Stück ausholen. In der chinesischen Philosophie, ich habe da das geschrieben dazu, gibt es den kleinen und den großen Mut. Und der kleine Mut, es wäre dann zum Beispiel Dinge wie, ja, ich sage jetzt jemandem meine Meinung ins Gesicht oder solche Dinge zum Beispiel. Der große Mut ist der, dass man angesichts von existenziellen Bedrohungen darauf vertraut, dass das eine Prüfung des Himmels ist. Also es braucht dort diesen Mut zum Glauben, was ich hier erlebe, das ist nicht einfach ungerecht, das ist nicht einfach Chaos, das ist nicht einfach irgendwelche Willkür, sondern es steckt vielleicht irgendein tieferer Sinn dahinter. Vielleicht geht es darum, dass ich diese Erfahrung mache. Wer weiß weshalb? Ich weiß es nicht, aber ich vertraue darauf, dass es vielleicht eine höhere Macht gibt, die schon weiß, warum das passiert. Also so wird der Mut in der chinesischen Philosophie, der große Mut, definiert. Und dieser Mut zum Durchhalten oder eben auch das ist ja der passive Mut eigentlich, von dem ich vorhin gesprochen habe, der braucht dieses Vertrauen darauf, dass es wie vielleicht einen höheren Zweck gibt oder einen tieferen Sinn, wieso ich diese schlimme Erfahrung jetzt durchmachen muss. Für mich ist da eigentlich dieses Buch von Viktor Frankl. Viktor Frankl war ja ein österreichischer Psychoanalytiker, Neurologe und Psychiater, und der hat diese Logotherapie entwickelt und war selber im Konzentrationslager unter den Nazis und hat über diese schlimmen, schwierigen Situationen geschrieben, die er dort erlebt hat, und er schreibt eigentlich in diesem berühmten Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, dass nur dieser Glaube an die Sinnhaftigkeit, dass das vielleicht alles, dieses ganz Schlimme, was er erlebt hat, doch irgendwo einen Sinn hat, auch wenn er den nicht unbedingt erkennen kann, hat ihm eigentlich geholfen, da nicht den Lebensmut zu verlieren in dieser schweren Situation. Und das ist für mich so vielleicht die größte Art des Mutes, zu der Menschen fähig sind, nämlich der Mut, auf etwas zu vertrauen, das man nicht unmittelbar sieht, wo man jetzt nicht sicher sein kann, dass es so ist. Und trotzdem findet man irgendwo Halt darin, zu vertrauen, ich glaube daran, dass es wie einen tieferen Sinn hat, was ich hier erlebe. Das hilft dann sehr oft bei diesem Durchhalten, bei diesem Ertragen von schwierigen Dingen und dass man dann auch nicht den Lebensmut verliert, sondern vielleicht wieder die Geduld hat, wieder neue Hoffnung zu schöpfen.
Heute sagt man ja eher, das Leben ist nicht fair. Ein Satz, den Grönemeyer geprägt hat, und man übernimmt das dann gerne. Aber das hilft wahrscheinlich nicht so viel weiter. Wie sehen Sie das?
Ich verstehe den Satz natürlich. Also ich finde das Leben auch manchmal nicht fair und finde das auch berechtigt, wenn das die Patienten und Leute zu mir sagen. Also ich habe da schon Verständnis dafür und auch für das Gefühl, das dahinter steht. Wirklich einige Dinge, die Menschen erleben, muss man wirklich sagen, das ist ungerecht, höchst ungerecht, unfair. Aber es ändert nichts, dass es trotzdem passiert ist. Oder? Ich denke, irgendeinmal muss man versuchen, sich ein bisschen zu lösen von diesem Gefühl der Ungerechtigkeit oder vielleicht auch von der Wut darauf, was passiert ist, oder auf Menschen, denen man nicht verzeihen kann, und schauen, ja, tut mir das gut, dieses Gefühl, es ist ungerecht oder unfair, Oder würde es mir nicht vielleicht besser tun, zu sagen, gut, es ist passiert, ich versuche irgendwie doch zu schauen, kann ich da das akzeptieren, kann ich vielleicht sogar jemanden vergeben, vielleicht erleichtert mich das, wenn ich das könnte, kann ich vielleicht sogar jetzt den Mut entwickeln, zum Glauben, dass das doch auch seine Berechtigung hatte, was da Schlimmes passiert ist. Ist für mich aber eine Entwicklung, die stattfinden muss und die geht auch nicht von heute auf morgen. Aber es ist oft schwierig im Moment, wenn man etwas als ganz ungerecht empfindet, zum Beispiel eben, man ist sitzen gelassen worden in einer Beziehung zum Beispiel oder eben Tod des Lebenspartners, Tod der Eltern, der Kinder und so weiter. Auch was jetzt in Japan passiert, wieso passiert das dort immer wieder, oder? Versteht man schon, dass da zunächst einmal so eine Auflehnung stattfindet. Und doch glaube ich, dass das nicht, man dort nicht stehen bleiben sollte.
Also es kann auch Mut sein und eine Stärke, etwas anzunehmen. Oder Sie zitieren Henry David Thoreau, ein Mensch ist reich, wenn er in der Lage ist, Dinge so zu belassen, wie sie sind. Mhm. Das ist natürlich auch eine Provokation für den Zeitgeist, weil wir ja überhaupt nicht die Dinge so lassen wollen, wie sie sind, sondern wir glauben, dass alles machbar ist, dass wir alles steuern können, im Griff haben und dass wir darum auch alles verändern können.
Es ist interessant, dass gerade in diesem Zeitgeist, in der Psychologie und der Psychotherapie jetzt eine ganz andere Trendströmung reinkommt, und zwar nennt sich das Achtsamkeit oder auf Englisch Mindfulness. Und das kommt so aus der buddhistischen Lehre raus, dass es oft sehr heilsam wirkt, wenn man einfach einmal nichts tut. Also man handelt nicht. Man lässt einfach Dinge einmal stehen, wie sie sind. Und das ist der eine Aspekt, man handelt nicht. Der weitere Aspekt ist, man versucht es zu akzeptieren, ohne zu bewerten. Also man sagt nicht, das ist gut oder schlecht, sondern das so und so erlebe ich das. Solche Qualitäten hat das, ohne jetzt sofort zu sagen, das ist schlecht, das muss weg, oder?
Also so das diese fällt uns ja ganz schwer.
Fällt uns sehr schwer, oder?
Wir also, werden ja sofort positiv, negativ, gut, schlecht,
genau.
Schön, hässlich.
Ja. Das ist etwas, das muss man antrainieren, sich antrainieren, diese Achtsamkeit, diese Haltung. Es gehört auch noch dazu, ganz in der Gegenwart zu sein, nicht zu denken, was muss werden oder was hätte sein sollen, sondern was ist jetzt und einfach mal das anzuschauen. So, gerade auch bei heftigen Gefühlen ist das so das A und O, dass man statt jetzt aus der Wut raus gleich in die Handlung geht, einfach mal sagt, gut, ich bin wütend, das darf sein, aber ich muss einfach jetzt auch mal nichts, kann jetzt einfach mal, auch mal nichts tun, einfach mal zuschauen, was mit der Wut passiert, wenn ich die so lasse, wie sie ist.
Also dieses Kapitel mutig existenzielle Krisen bewältigen, finde ich auch ein besonders ansprechendes Kapitel. Und da stehen noch viele interessante Dinge über die Bedeutung des Vertrauens zum Beispiel, über die Bedeutung der Hoffnung und der Zuversicht oder über Unterstützung, Hilfe, Ermutigung durch andere. Ja, es sind viele Anregungen. Auch das müssen wir jetzt weglassen und ich möchte noch zu einem anderen Punkt, zu einem anderen Kapitel kommen. Das heißt, mutig lieben und sich hingeben. Und mir ist dieses Kapitel deshalb besonders wichtig, weil man merkt, dass die Ängste und die Sorgen in diesem Bereich dramatisch steigen. Es gab ja vor kurzem diese Wertestudien, die von Dr. Gabriele Böheim und von Dr. Helga Kohler-Spiegel mit Jugendlichen in Vorarlberg durchgeführt wurde. Und da fällt auf, zu den größten Ängsten von Jugendlichen, besonders von Mädchen, gehört die Angst, dass sich meine Eltern trennen. 31% haben diese Angst. Und dann gab es eine andere Untersuchung, die im Standard veröffentlicht wurde. Da hat man also Erwachsene in Österreich befragt, was ihre größte Sorge ist, große Sorge, mittlere Sorge oder keine Sorge. Und da fällt auf, dass zum Beispiel, ob meine Beziehung oder Ehe glücklich verläuft, das muss man noch dazu sagen, die haben das verglichen, diese Befragung heute oder 2010 mit den Werten von 2007. und 2007, da haben sich erst 5% große Sorgen gemacht, dass meine Ehe oder meine Beziehung glücklich verläuft. 2010 sind es schon 12%, also mehr als doppelt so viel. Und ob ich genügend verfügbare Zeit für meine Familie habe, da hatten 2007 erst 7% eine große Sorge. 3 Jahre später sind es schon 19%, fast dreimal so viel. Also das zeigt so dieser Bereich der Beziehungen, der Partnerschaft, der Ehe, der Liebe ist mit großen Ängsten belastet. Und ja, da ist natürlich wichtig, irgendwie auch zu lernen, was es heißen würde, mutig zu lieben und mutig sich hinzugeben. Sie beschreiben da 8 Schritte zu einer Liebesbeziehung. Ich möchte jetzt gar nicht sozusagen bitten, alle diese 8 Schritte zu erwähnen, aber vielleicht einmal den einen oder anderen, was für Sie zum Mut in Beziehungen, Mut in der Liebe, Mut in der Hingabe dazu gehört.
Ja, also ich sage immer spaßeshalber zu den Leuten, mit denen ich vielleicht über das Buch spreche oder über dieses Thema, ja, lesen Sie diese 8 Schritte, dann wissen Sie endlich, was es braucht, um eine befriedigende Partnerschaft leben zu können. Das ist etwas übertrieben jetzt vielleicht, aber ich habe versucht, in diesen 8 Schritten so einige wichtige Punkte zusammenzufassen, in denen ich, bei denen ich oft sehe, dass wenn jetzt Paare zu mir in Therapie kommen, dass es da oft bei einem oder anderen diese 8 Punkte irgendwo, dass da was im Argen liegt. Das ist so die eine Quelle dieser 8 Punkte und das andere sind so meine eigenen Freud- und leidvollen Erfahrungen in Partnerschaften und Beziehungen, wo ich da so ein bisschen habe einfließen lassen. Vielleicht, wenn ich schnell mal da blättern darf, ich habe angefangen mehr so mit, hab den Mut, dich zu akzeptieren, wie du bist. Weil oftmals sehe ich bei Menschen, die dann lange zum Beispiel keine Beziehung haben oder die sagen, ja, ich habe eigentlich schon die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, jemals einen Partner zu finden, der oder die zu mir passt, dass diese Menschen oft große Schwierigkeiten haben, sich selbst zu akzeptieren, wie sie sind. Man findet dann oft fest, wenn man genau hinschaut bei diesen Menschen, dass da irgendwo so eine Art Selbstabwertung stattfindet, dass die dann oft auch das Bild von sich haben, eigentlich muss der Partner oder die Partnerin fast ein Märtyrer sein, um mit mir zusammenzuleben. Also die haben dann wie so nicht ein Gefühl dafür, für ihren eigenen Wert oder auch für ihre eigenen Qualitäten, die sie in die Beziehung einbringen. Und das ist natürlich schwierig, in der Beziehung mit jemandem zu leben, wenn man sich selbst abwertet, irgendwo unbewusst zum Teil auch oder auch ganz subtil, weil es ist dann oft so, dass man dann vielleicht Dinge, die der Partner sagt, sofort ganz negativ auf sich bezieht, dann ein schlechtes Gefühl hat zum Beispiel.
Man fühlt sich abgewertet und meint, der Partner oder die Partnerin macht es, aber eigentlich macht man selber.
Eigentlich ist so der Nährboden von einem selber so da, dass es sofort dann man das Gefühl hat, ja, ich bin wieder angegriffen und es ist vielleicht gar nicht so gemeint worden. Sodass da oftmals so eine Arbeit zunächst stattfinden muss im Sinne eines Selbstakzeptanz, den Mut haben, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, statt sich unbedingt so verändern zu wollen oder so, oder das Gefühl haben, ich muss ein Ideal verkörpern und so wie ich real bin, bin ich gar nicht liebenswert vielleicht. Also das ist oft eine schwierige Arbeit, bevor man überhaupt dann wie so ein Stück weit auch fähig ist, Menschen zu begegnen auf gleicher Augenhöhe, würde ich mal sagen.
Ein anderer Punkt, Sie beschreiben das auch so als Paradox, also etwas Schwieriges in Beziehungen ist, man erhofft sich von der Beziehung, von der Partnerschaft Bereicherung und Erfüllung und erlebt aber, dass sie oft eine Quelle des Leides, der Verletzungen, der Enttäuschungen ist, wo Wunden entstehen. Und viele Menschen entwickeln dann die Strategie, dass sie sagen, so, das passiert mir nicht mehr, ich lasse mich nicht mehr verletzen und irgendwie zumachen.
Ja, das ist natürlich auch zunächst mal eine verständliche Reaktion auf erlittene Verletzungen und auch eben vielleicht unfaire, ungerechte Verletzungen. Ist aber leider so, dass man sich da längerfristig dann auch von wertvollen Beziehungen irgendwo aufschließt. Also dass man, wenn man jetzt wirklich niemanden mehr an sich ranlässt, wenn man sehr, sehr vorsichtig ist oder was man oft auch jetzt gerade bei Jugendlichen findet, so die Coolness dann unbedingt verkörpern muss und so tut, wenn man über alle menschlichen Regungen erhaben wäre, das kommt dann oft nicht gut, weil es entsteht dann das Gefühl, bei anderen Menschen, ja, diese Person, die lässt gar niemanden an sich ran oder da ist vielleicht so ein bisschen das Gefühl, da man kann diesen Menschen gar nicht fassen. Und in einer Beziehung braucht es die Verletzlichkeit, also es braucht den Mut, dass man auch das Risiko eingeht, vielleicht wieder verletzt zu werden. Natürlich ist es sinnvoll zu schauen, ja, was kann ich dazu beitragen, um mich vielleicht auch vor gewissen Dingen zu schützen, aber das darf nicht so weit gehen, dass man dann quasi, ich sage jetzt mal, sein Herz verhärtet und so tut, wie wenn man gar niemanden mehr benötigt. Also es ist leider so, dass die Liebe, die braucht die Verletzlichkeit. Und wenn man nicht bereit ist, dieses Risiko einzugehen, halt doch verletzt zu werden und das auch rauszufinden, ob man diesem Menschen vertrauen kann oder nicht, finde ich es sehr schwierig, zu einer echten und lebendigen Beziehung zu finden, mit jemandem, zu einer nahen Beziehung zu finden.
Oft sind es ja auch alte Verletzungen aus früheren Beziehungen. Man war schon einmal verheiratet oder hatte eine Partnerschaft und lebt jetzt wieder eine neue, hat den Mut, eine neue Partnerschaft zu leben. Aber die alten Verletzungen sind auch da. Ja. Welchen Mut braucht es hier, um mit diesen Verletzungen umzugehen?
Es braucht von mir aus gesehen der Mut zur Vergebung. Das ist ein bisschen wieder so, sage ich jetzt mal, ein bisschen ein großes Wort, für Vergebung, Verzeihung. Aber ich finde das auch oft bei Menschen, die Schwierigkeiten haben in Beziehungen, dass irgendwo in der Vergangenheit jemand ist, dem man nicht vergeben hat. Und ich richte dann immer meine ganze therapeutische Aktivität auf diese Person und ermuntere die Klienten da, mal dieser Person nochmals zu sagen, was sie so sehr verletzt hat, jetzt in der Übung. Nicht real, sondern es steht vielleicht ein leerer Stuhl da und die sprechen dann zu dieser Person, wie wenn die dort sitzen würde und sagen dann vielleicht, ja, ich kann dir nicht verzeihen, weil du hast das zu mir gesagt oder du warst ein solcher Schuft, weil du das und das gemacht hast. Und da kommen natürlich die Emotionen wieder hoch. Dann ermuntere ich die Person, in den Stuhl zu sitzen, der anderen Person, und zu schauen, ja, wie fühlt sich das an und weshalb hat vielleicht die Person das gemacht? Aus welchen Gründen, was kommen da für Impulse hoch? Und das wird dann auch so ein bisschen breitgeschlachtet therapeutisch. Und dann stelle ich die Frage, wie ist das für Sie jetzt? Haben Sie irgendeinen Wunsch, vielleicht dieser Person für etwas zu vergeben, vielleicht sogar für alles, was sie Ihnen angetan hat? Wie sieht das aus? Und sehr oft kommt dann so ein Wunsch hoch, ja, ich möchte eigentlich schon die Versöhnung wählen, weil die Menschen, die spüren dann auch, irgendwo täte mir das gut, wenn ich das irgendwie loslassen könnte, dass ich nicht immer dort diese alte Verletzung tragen muss. Und ich finde das oft eine sehr eindrückliche Entwicklung, die dann stattfinden kann, bis dann Menschen vielleicht sagen können, ja, ich vergebe dir aus ganzem Herzen. Und das muss nicht unbedingt jetzt real gesagt werden oder geschrieben werden oder so, sondern es kann eigentlich jetzt in der eigenen Imagination stattfinden. Oder? Also wie wenn man mit dieser Person sprechen würde, weil die ist ja letztlich irgendwo, geistert die da noch rum im Hirn und deshalb geht das sehr gut, wenn die auch gar nicht physisch anwesend ist.
Noch ein Punkt zu den Beziehungen. Zu einer partnerschaftlichen Beziehung gehört die Sexualität dazu. Mich hat das gefreut, dass Sie das auch schreiben, weil heute oft über Beziehungen geredet wird, als ob es nur um Kommunikation, um Annehmen, um Selbstfindung und ich weiß nicht, um was alles geht, aber ja. Sexualität, die lässt man lieber draußen. Offenbar braucht es auch Mut, mit der Sexualität umzugehen, Sexualität zu leben, sich zu seinen sexuellen Bedürfnissen und Verletzungen zu bekennen.
Absolut. Und ich stelle oft fest, dass gerade in vielen Partnerschaften, dass sogar in der Partnerschaft ein Tabu ist. Oder? Also man spricht zwar heute überall über Sexualität und in Filmen und so weiter, aber es geschieht immer auf eine Art, dass man so wie von sich weghalten kann. Und oftmals haben Paare dann auch wie so ein bisschen Berührungsängste und finden, ja gut, also da hat es irgendwie nicht so geklappt, sprechen wir lieber nicht mehr davon, oder? Und es braucht dann schon ziemlichen Mut, auch da vielleicht zu sagen, ja, da sind gewisse Ängste oder Versagensängste oder das würde ich mir wünschen in der Sexualität oder vielleicht auch den Mut, ja, über sexuelle Fantasien zu sprechen oder über Wünsche nach Seitensprung, was weiß ich, dass das wie Platz haben darf in einer guten Beziehung, dass man wie merkt, ich darf, so wie ich bin, auch in meiner Sexualität mich eigentlich aufgehoben und verstanden fühlen und ich darf das meinem Partner zumuten und ich will das auch, dass meine Partnerin, mein Partner mir das zumutet, was er oder sie sich da wünscht, was er oder sie da erlebt. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Man hat auch gesehen in Untersuchungen, dass nichts so hoch zusammenhängt mit der erlebten Qualität der Paarbeziehung wie die erlebte Qualität der Sexualität mit dem Partner. Also es ist schon so, dass man das nicht ausklammern kann. Und wenn, es gibt natürlich Phasen, wo es besser ist oder weniger gut, aber wenn da jetzt wirklich auf die Dauer ein sexuelles Problem besteht, ist oft ein bisschen der Wurm drin in der Beziehung. Und es braucht dann schon auch den Mut, sich da vielleicht ein bisschen einzulassen in dieses Gebiet.
Ja, es gibt noch 5 weitere Punkte bei dem Kapitel Mutig lieben, sich mutig hingeben. Es gibt auch andere Kapitel, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe in diesem Gespräch. Andreas Dick schreibt über die Geschichte des Mutes, sich mutig aus Abhängigkeiten befreien, also Suchtkrankheiten, Alkoholismus zum Beispiel, mutig sich selbst sein, mutig träumen und glauben, die Entwicklung des Mutes und die Kunst der Ermutigung. Mir hat das Buch gut gefallen, weil es so ruhig, so ausgewogen viele Gedanken bringt zu einer Fähigkeit, die man oft vernachlässigt und die uns allen im Leben gut tut. Und ich finde schön, dass Sie auch so mutig waren, ohne mich, ohne diesen Raum hier zu kennen, einfach daherzukommen und sich auf dieses Gespräch einzulassen. Lieber Andreas Dick, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich und Ihnen natürlich auch fürs Interesse.